So, kleiner Themenwechsel. Physikunterricht. Mittelstufe. Erstes Newtonsches Gesetz. Erstes Newtonsches Gesetz? Nicht ganz, aber schon ein guter Tipp. Gut, ich erkläre es euch nochmal. Kraft, Masse, mal Beschleunigung. Also mit Newton habt ihr euch auf jeden Fall auseinandergesetzt, das ist schon mal gut. Ich habe hier so einen kleinen Ball. Und wir machen ein wahnsinnig spannendes physikalisches Experiment. Achtung! Was ist hier gerade passiert? Schwerkraft höre ich. Ah, ja, ja, okay. Also rein physikalisch ist passiert. Ich habe dem Ball einen Impuls verliehen. Eine Kraft. Mit einer Kraft habe ich auf ihn eingewirkt, ihm einen Impuls gegeben. Darum ist er nach oben geflogen. Und dann kam die Gravitation und ein bisschen Luftwiderstand, aber das ist vernachlässigbar, die Gravitation ins Spiel und hat ihn wieder runtergezogen auf den Boden. Frage, da ja die Gravitation die ganze Zeit auf den Ball wirkt, weil die kann man nicht abschalten, wir sind hier auf dem Planeten Erde, und meine Kraft auf den Ball aber nur kurz, warum ist denn der dann überhaupt nach oben geflogen und nicht hier geblieben? Erstes Newtonsches Gesetz, die Massenträgheit. Ja, Massenträgheit ist es. Der Robin hat es gerade so geschafft in dem letzten Moment. Das gibt eine 2 mit Sternchen ins Klassenbuch auf jeden Fall. Aber nur eine 2 mit Sternchen, weil zuerst waren die falsche Tipps mit dabei. Die Massenträgheit, ein Naturgesetz. Alle Gegenstände, die eine Masse haben, wollen in dem Zustand bleiben, in dem sie gerade sind. Der Ball liegt da, der will da liegen bleiben. Fliegt der Ball mit einer Geschwindigkeit, will er weiterfliegen. Und wenn da nicht die Gravitation wäre und keine andere Kraft, die auf diesen Ball einwirkt, würde er, wenn ich ihn loswerfe, immer weiterfliegen bis an den Rand des Universums. Immer, immer weiterfliegen. Es braucht eine weitere Kraft, die diese Trägheit durchbricht oder manipuliert. Also ohne äußere Krafteinwirkung fliegt der Ball unendlich weiter, so wie ich ihm den Impuls gegeben habe. Das ist ein Naturgesetz. Trägheit ist aber nicht nur ein physikalisches Naturgesetz, sondern es ist auch eine katholische Todsünde. Trägheit, eine der 7 Todsünden. Damit ist natürlich nicht die Massenträgheit gemeint, sondern eine geistliche Trägheit. Todsünde übrigens nicht deshalb, weil sie mit dem Tod bestraft wird, sondern Todsünde, weil es eine Sünde ist, die massiv gegen das Leben gerichtet ist und somit irgendwann immer im Tod endet. Aber was ist das? Trägheit, glaube ich, eine der am meisten missverstandenen Todsünden von allen 7. Trägheit ist nicht, wenn du eine Pause machst. Ja? Also wenn du nach Feierabend nur noch auf dein Sofa willst und die Füße hochlegen, das ist keine Trägheit. Erholung und Ausruhen, das ist sogar wichtig. Es ist Gott wichtig, dass wir das tun. Darum gibt es das Sabbatgebot, schon in der Schöpfung mit eingebaut, dass wir uns ausruhen sollen. Also dein Feierabend hat nichts mit Trägheit zu tun. Es ist auch nicht Trägheit, wenn wir unseren Kram nicht erledigt kriegen. Ja, also wenn die Steuererklärung immer noch da liegt und noch nicht bearbeitet ist oder der Haushalt uns über den Kopf wächst und die Wäscheberge häufen sich an, und wir kriegen es einfach nicht gebacken und auch unsere Beziehungspflege mit anderen Menschen, wir haben schon wieder nicht geschafft anzurufen und so. Diese Dinge, ich kriege es nicht geschafft, auch nicht die Sünde Trägheit. Es ist nicht die Sünde Trägheit. Nicht einmal Faulheit muss unbedingt Trägheit sein. Also, dass du einfach mal gar nichts tust, obwohl du gar nicht gearbeitet hast, dich gar nicht ausruhen musst, sondern einfach so mal gar nichts tust. Das kann ja ein Segen sein, ja, und es kann tatsächlich auch ein Statement sein gegen diese Überhetzung und Überhitzung unserer Gesellschaft, dass man sozusagen nur dann Lob bekommt, wenn der Kalender zum Bersten voll ist und man von morgens bis abends immer irgendwas zu tun hat. Und solange meine Faulheit niemandem schadet, mir nicht und anderen nicht, ist es auch keine Todsünde. Und schon gar nicht alles im Bereich Krankheit, Depressionen oder Ähnliches, ja, das ist auch keine Trägheit. Also, was ist denn dann das Problem? Wo steckt Trägheit im geistlichen Sinne? Also eine Sünde ist ja eine Haltung oder eine Handlung, die gegen das Leben gerichtet ist, wie Gott es sich vorgestellt hat. Zum Beispiel gegen die Schöpfung. Also gegen den Plan Gottes in meinem Leben, eine Haltung oder eine Handlung, die daran rüttelt und dagegen drückt, das ist, nennt man Sünde. Aber was ist denn damit gemeint jetzt, wenn die Bibel uns davor ermahnt, träge zu sein? Was meint die katholische Todsünde? Zwei Dinge. Zwei Dinge stecken da in der Trägheit mit drin. Das erste ist Trägheit als Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Ich weiß, was richtig ist. Ich weiß genau, was richtig wäre, jetzt zu tun. Ich kenne meine Verantwortung, die ich trage, damit Dinge besser werden. Aber ich nutze jede erdenkliche, sich mir bietende Ausrede, um das Richtige nicht tun zu müssen, weil es unbequem ist. Das ist Gleichgültigkeit, das ist Trägheit. Und das beste Beispiel, was man eigentlich nennen kann, was in unsere Zeit hineinspricht für Trägheit, ist alles im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Da sind wir alle, jeder von uns und jede von uns, träge. Denn wir wissen Bescheid über den Klimawandel. Seit 50 Jahren sagen es uns die Wissenschaftler. Und sie werden immer lauter damit. Und wer nicht die letzten 10 Jahre unter einem Stein gelebt hat, weiß ganz genau, worum es geht. Dass der Ausstoß von Treibhausgasen, den wir fleißig betreiben, die Erde erhitzt. Wir wissen alle Bescheid, dass das reduziert werden muss. Wir wissen, was zu tun ist, um zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Wir wissen es. Und wer es nicht genau weiß, hat alle Möglichkeiten, es zu recherchieren. Und wir wissen alle, dass es nur mit Verzicht gehen wird. Wissenschaftler haben ausgerechnet, jeder Mensch auf der Erde hat pro Jahr 3 Tonnen CO2 frei. Wenn jeder Mensch auf der Erde 3 Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt, schaffen wir das mit dem 1,5 Grad. 3 Tonnen CO2. In Deutschland ist der Durchschnitt bei 8 Tonnen im Jahr. Und es gibt Leute, die schaffen es in den dreistelligen Bereich. 100 bis 300 Tonnen CO2 pro Jahr. Also das sind dann Leute, die zum Beispiel ständig mit dem Privatjet irgendwo hinfliegen oder so. Ja, das ist, betrifft uns jetzt hier nicht unbedingt. Aber auch wir sind 5 Tonnen im Schnitt, 5 Tonnen drüber. Viele von uns sicherlich noch einiges mehr. Und wir alle wissen, es wird nur funktionieren. Wir können da nur was tun, wenn wir runterkommen von diesem Ausstoß, wenn wir auf 3 Tonnen runterkommen. Und jetzt ist es so, wer in Deutschland lebt, hat schon mal allein für die Infrastruktur und allein dafür, dass wir hier leben in diesem Land, da sind schon mal 3 Tonnen Sockel auf jeden Fall da. Also du kannst ab jetzt ein Jahr lang die Luft anhalten und nichts konsumieren und nichts tun und im Kalten draußen im Wald leben. Du wirst trotzdem 3 Tonnen ausstoßen. Also müssen wir natürlich an die Infrastruktur in unserem Land, aber wir müssen auch jeder Einzelne an das, was wir tun. Das wissen wir alle. Wir wissen, was richtig ist. Aber wir sind träge. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Wir sind alle träge. Und dann kommen die ganzen Ausreden, die uns einfach super gut gefallen, weil sie uns bestätigen darin, dass wir träge sein dürfen. Deutschland kann ja alleine gar nichts ändern. Ja? Also wir können ja im Prinzip machen, was wir wollen. Da ist ja immer noch China und die USA und Indien. Und die sind ja alle viel schlimmer. Oder wir erreichen das Ziel sowieso nicht. 1,5 Grad können wir vergessen. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass es 4 Grad werden. Auch so eine schöne Ausrede. Es dürfen auf gar keinen Fall Arbeitsplätze gefährdet werden. Ganz wichtig. Auch nicht die in der Braunkohleförderung am besten. Und natürlich muss Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammengehen. Da mag was Wahres dran sein, ist aber auch eine schöne Ausrede, um zu sagen, wir können halt nicht ganz auf die 3 Tonnen runter. E-Autos sind sowieso auch umweltschädlich, so wie ganz viele andere Alternativen, die es gibt. Und Windräder sind hässlich und, Wasserwerke stören Fischwärme. Ich weiß es nicht. Ich brauche ja mein Auto. Ich brauche es wirklich unbedingt. Also vielleicht braucht nicht jeder ein Auto, aber ich doch auf jeden Fall. Und auch eine schöne Ausrede. Die technologische Innovation wird es richten. Ja? Also irgendwann wird irgendjemand was erfinden, wie man das alles aus der Atmosphäre wieder raussaugen kann. Das kriegen wir schon hin. Ja, da sind bestimmt ganz schlaue Ingenieure, die das schon hinkriegen. Und die Schüler hier freitags auf die Straße gehen fürs Klima, die wollen ja alle bloß die Schule schwänzen. Ja, die sind ja selber so Umweltsäue mit ihren ganzen Smartphones und mit ihren Reisen sonst wohin. Und überhaupt reisen. Ja, die anderen fliegen doch auch in Urlaub. Wenn die anderen hier nach Ägypten fliegen, warum denn ich nicht? Warum muss ausgerechnet ich verzichten? Thema Tempolimit, noch so ein schönes Thema, was viele reizt und ärgert. Aber das ist eigentlich austauschbar gegen alle möglichen Maßnahmen. Entweder sie nützen nichts oder sie sind Freiheitsberaubung. Oder am besten beides. Schöne Ausreden. Es sind alles Ausreden und ich nehme mich überhaupt nicht raus, denn alles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, habe ich schon mal selber so vertreten und war selber davon überzeugt, weil es mir sagt, Markus, Klimawandel, okay, aber du kannst ruhig so bleiben, wie du bist. Ja, du kannst diese Dinge ruhig so machen, wie du sie bisher gemacht hast. Das ist alles in Ordnung. Wir kriegen das schon alle gemeinsam hin. Du musst nichts abgeben, du musst nicht verzichten und das ist eben falsch. Das stimmt nicht. So kommen wir aus dieser Nummer nicht raus. Das ist so deutlich geworden, fand ich. Letztes Wochenende, da waren ja diese Massenproteste in Lützerath. Ja, Lützerath, ein kleines Kaff irgendwo, aber mittlerweile kennen wir alle diesen Namen. Und da war so ein ganz großer Widerstand in mir bei dem Gedanken daran, da vielleicht hinzufahren und mitzuprotestieren. Und dann kamen die ganzen Ausreden in mir hoch. Und ich hatte wirklich überhaupt keinen Bock, da hinzufahren. Und dann kam, hier, das ist ja Landfriedensbruch, das darf man ja gar nicht. Und außerdem hat es geregnet, den ganzen Tag, furchtbar. Und Lützerath ist doch eigentlich auch nur ein Symbol, oder? Es ist doch eigentlich nur ein Symbol, das ist doch längst verkauft, der Drops ist doch längst gelutscht, was soll man da? Und überhaupt, wenn ich mit meinem Diesel nach Lützerath fahre, dann habe ich ja schon wieder die Umwelt geschädigt. Und ja, wäre ich hingefahren, ich hatte die beste Ausrede, ich musste arbeiten, aber wäre ich hingefahren, hätte ich natürlich die Welt nicht gerettet. Natürlich nicht. Und wenn da 100.000 Leute hinfahren, retten sie die Welt nicht. Ich hätte nicht die Welt gerettet, aber vielleicht hätte ich mich aus meiner Trägheit geholt. Aus dieser elenden Trägheit, die mich die ganze Zeit darin bestätigen will. Du machst schon alles richtig, ist schon alles gut, komm weiter, weiter, weiter. Der Trägheitszustand, in dem wir uns befinden, was dieses Thema angeht, ist Bequemlichkeit und Wohlstand. Und da will ich nicht raus. Natürlich will ich nicht aus Wohlstand und Bequemlichkeit raus. Und ich will nicht mal raus, nicht mal dann, wenn ich weiß, dass es uns allen die Lebensgrundlage wegnimmt. Sogar dann will ich da nicht raus. Und das ist Sünde. Weil es gegen das Leben gerichtet ist. Und weil ich weiß, wie ich es besser machen könnte, weil wir alle wissen, was das Richtige ist, es aber nicht tun, weil wir gerne bequem bleiben wollen. Das ist Sünde, von der wir uns alle gar nicht freisprechen können. Es ist unser Trägheitszustand und es braucht eine Kraft von außen, wie bei dem Ball, eine Kraft von außen, die auf uns einwirkt, um uns wieder auf Kurs zu bringen. Denn sonst bleiben wir in unserem Modus bis ans Ende des Universums. Ein zweiter Aspekt neben der Gleichgültigkeit von Trägheit ist das, was Jesus Kleinglaube nennt. Kleinglaube. Und Kleinglaube, das ist auch so ein missverständliches Wort, es geht dabei nicht darum, Zweifel zu haben. Es geht auch nicht darum, irgendwie zu wenig zu glauben im Vergleich zu den anderen oder so. Sondern es geht darum, das, was ich glaube, und ist es nur ein bisschen, das auch konsequent zu glauben. Und da, wo ich es hinbekomme, Gott zu vertrauen, ihm nicht ganz zu vertrauen, sondern immer in allen Situationen, wenn es darauf ankommt, immer einen Plan B haben wollen, immer ein Sicherheitsnetz. Das ist eine Form von Trägheit, die sich nicht sofort erschließt, weil das Verrückte daran ist, Menschen, die von dieser Trägheit betroffen sind, sind nach außen total aktiv und machen die ganze Zeit irgendwas und wirken überhaupt nicht träge, so im klassischen Sinne. Trägheit als Aktivismus. Also Leute, die immer alles machen, alles können, von morgens bis abends beschäftigt sind, so einen vollen Kalender haben und immer alles regeln, immer alles im Griff haben müssen. Scheinbare Übermenschen, weil sie immer alles geregelt kriegen. Ganz oft haben sie im Herzen diese Form der Trägheit. Diese Form der Trägheit, nicht loslassen zu können, nicht vertrauen zu können. Und das erkennt man von außen gar nicht, diese Form der Trägheit. Der Zustand, in dem man in diesem Moment ist, ist der Zustand, ich muss ohne Gott zurechtkommen. Ich muss ohne Gott leben können. Das ist der Zustand, mit dem wir in dieser Welt herumlaufen. Weil wir erstmal davon ausgehen, wir müssen dieses Leben alleine packen. Wir müssen es alleine hinkriegen. Und dann werden wir irgendwann Christen, weil wir feststellen, ich muss gar nicht alleine gehen. Da ist einer, der hat alles getragen und der geht mit mir. Und das glauben wir vielleicht da, hoffentlich glauben wir es da, aber vertrauen wir wirklich, wirklich drauf, wenn es darauf ankommt, wenn es eng wird, ist da dieses Vertrauen, dass er alles in der Hand hat und dass ich die Dinge nicht im Griff haben muss? Und so kurios das klingt, in diesem Zustand, ich muss ohne Gott zurechtkommen, will ich auch nicht raus. Ich bin träge in diesem Zustand, weil ich will dieses Risiko nicht eingehen, obwohl ich doch an Gott glaube und so viel entspannter sein könnte. Ich halte krampfhaft daran fest, Dinge selber regeln zu müssen. Und auch hier ist es wie beim Ball. Es braucht einen Impuls, eine Kraft, die von außen darauf auf mich einwirkt, um mich aus dieser Trägheit, alles selber machen zu können, mich selber retten zu müssen, rauszukommen. Beide Formen, Gleichgültigkeit und Kleinglaube, beides passt zu dem lateinischen Arcadia, was eben der Begriff ist für diese Todsünde, Trägheit. Arcadia bedeutet ursprünglich, keine Verantwortung übernehmen zu wollen und alles immer zu den anderen zu schieben. Alles sind immer die anderen schuld. Und ich trage keine Verantwortung und ich übernehme sie auch nicht, ich packe es nicht an. Das passt zu dieser Gleichgültigkeit. Und dann bedeutet Arcadia auch die Unfähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Die Unfähigkeit, loszulassen und locker zu lassen und diese ständige Unrast, diese ständige Rastlosigkeit in uns, dieses Verkrampfen. Wir brauchen eine Kraft von außen, die auf uns wirkt, um uns aus unserer Trägheit zu reißen. Und da habe ich eine Kraft von außen für euch. Drei Verse nur aus dem Kolosserbrief 3. Das sind die Verse 17 und 23 und 24. Da schreibt Paulus: Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was immer ihr tut, das tut von Herzen. Tut es für den Herrn und nicht für die Menschen. Und seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das Erbe als Lohn bekommt. Dient Christus dem Herrn. Inwiefern kann das eine Rettung sein, eine Kraft, die uns aus der Trägheit reißt? Dieser Satz, der trägt viel in sich. Dieser erste Satz, alles, was ihr sagt und tut, sollt ihr im Namen Jesu sagen und tun. Alles. Also keine Ausnahmen. Ausnahmen sind immer das Einfallstor der Trägheit. Wenn ich sage, da und da überall, alles im Namen Jesu, aber das nicht. Da müssen wir uns selber überprüfen, sind wir bereit für alles oder nicht. Alles, was ihr sagt und tut, steht da. Also müssen Worte und Taten irgendwie im Einklang stehen. Alles, was wir sagen und tun, es gehört zusammen. Und dann, was bedeutet es denn, etwas im Namen Jesu zu sagen oder zu tun? Ist das eine Zauberformel, wo ich einfach sage, ich mache das im Namen Jesu, deswegen funktioniert das schon? Nein, es ist die Hoffnung und das Vertrauen und das damit Rechnen, dass er handelt. Dass er handelt in dem, was ich sage und tue, dass er durch mich handelt oder im Zweifelsfall trotz mir handelt. Alles, was ihr sagt und tut, sagt und tut es im Namen Jesu. Das ist das Vertrauen darauf, dass er derjenige ist, der sagt und tut. Und das zieht uns aus unserer Trägheit, wenn wir uns das bewusst machen. Und das andere, was immer ihr tut, das tut von Herzen. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, auch eine gern genutzte Ausrede, wenn man das so versteht. Naja, ich würde ja was gegen den Klimawandel tun, aber mein Herz ist da einfach nicht. Und wenn ich das nicht von Herzen tue, sagt ja schon Paulus, dann soll ich es lieber lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist genau andersrum. Hör auf, die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie falsch sind. Hör auf, die Dinge zu tun, von denen dein Herz genau weiß, dass sie nicht richtig sind, sondern tu das Richtige. Und tu das Richtige heißt nicht, du sollst alles richtig machen und perfekt sein, sondern nur da, wo dein Herz eigentlich Bescheid weiß. Da sollst du das Richtige tun. Wo dein Herz dich ruft, da sollst du richtig handeln. Du kannst immer noch Fehler machen, gar keine Frage. Es geht um die Grundausrichtung, den Impuls. Es geht darum, in der Trägheit weiterzufliegen, weil es mir bequem ist, oder mich beeinflussen zu lassen in eine andere Richtung. Und ich finde das Bild mit dem Ball deshalb gut und das Bild mit der Massenträgheit deshalb gut, weil der Ball sich nicht entscheiden kann, Trägheit abzuschaffen. Der Ball ist in diesem Naturgesetz, weil er eine Masse hat und es geht in diesem Universum nicht anders. Es ist überall so. Die Trägheit ist immer da. Das heißt, der Ball kann sich nicht entscheiden, er hat mich zwar nach oben geworfen, aber ich möchte gerne auf den Boden fliegen. Der Ball setzt sich einer Kraft aus und eine Kraft wirkt auf ihn. Und in der geistlichen Trägheit ist es so, dass wir schon eine Entscheidung haben, aber nicht die Entscheidung, wohin wir fliegen mit unserem Leben, sondern wir haben die Entscheidung, ob wir uns von Gottes Kraft beeinflussen lassen und ob wir Gottes Kraft auf uns wirken lassen, um unseren Kurs zu verändern, dahin, wo er uns haben will, nämlich an seinem Herzen, in seiner Nähe. Und seine Schwerkraft auf uns wirken zu lassen. Und das können wir tun, oder damit können wir anfangen, indem wir tun, was unser Herz uns sagt, was er in unser Herz hineingelegt hat und unser Herz als richtig erkannt hat. Im Kleinen wie im Großen. Und wenn wir das, was wir sagen und tun, im Namen Jesu tun, nämlich in diesem Sinne, dass wir damit rechnen, dass er tut und dass er macht. Es geht also bei Trägheit, und es geht in dieser Predigt und es geht in unserem Glauben nicht darum, dass wir unseren Kurs verändern, sondern dass wir unseren Kurs verändern lassen durch unseren guten Gott, weil wir wissen, wir kommen bei ihm an, wenn er auf uns wirkt. So wie der Ball auf jeden Fall wieder auf der Erde landet, wenn ich ihn hochwerfe, weil so feste kann ich ihn nicht werfen, dass er rausfliegt aus der Gravitation der Erde. So wünsche ich es dir, dass du einen Impuls hast in irgendeine Richtung und deine Trägheit dich in irgendeine Richtung bringt, aber dass Gott dich zurück an sein Herz zieht, wie dieser Ball auf den Boden fliegt. Das wünsche ich dir. Amen.